Jahre der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Grün. Wir hören, grün sei die Farbe der Hoffnung. Das, bitte? Haben Sie das auch schon gehört? Ja, gut. Also nicht falsch. Aber trifft nicht das Gewaltige. Grün ist die Farbe neuen Lebens, einer neuen Zeugung. Bitte? So. Ja, ich darf nur noch das, muss ich auch noch schnell sagen. Nein, vielleicht morgen dann. Unser Lager ist frisches Grün, das heißt, da wo wir ruhen, nur auf dem Boden der Auferstehung, auf dem Boden neuen Lebens. So du nicht geboren wirst aus Wasser und Geist. Kennen wir das Wort? Nur so ist die Rettung, die Gott durch mich vollbringt, erreichbar. Aus Wasser und Geist geboren und gezeugt. Das muss ich doch noch sagen. Drei sind es, die da zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Da haben wir wieder Öl, Wein, Geist, Wasser und das Blut. Die drei Zeugen, Geist, Wasser und Blut, sind von durch den Geist Gottes vordargestellt in Modellen, jetzt in der Buntfarbigkeit der Schöpfung Gottes, nämlich in den drei Grundfarben. Die heißen Gelb, Rot und Blau. Dürfen wir die Farbe Rot mit Blut vergleichen? Blutrot. Dürfen wir die Farbe Gelb vielleicht mit Gold und Geist vergleichen? Dürfen wir die Farbe Blau vielleicht mit Wasser vergleichen? Bitte. So ihr, wer nicht gezeugt wird aus Wasser und Geist. Das würde jetzt in der Farbensprache Gottes was heißen? Aus Blau und? Blau und? Ne? Blau und Gelb gibt Grün. Also, und Blau heißt Wasser und Gelb heißt Geist. Wer nicht aus Wasser und Geist gezeugt und geboren ist, nicht, kommt nicht ins Reich Gottes. Das heißt also genau, Grün ist also das Produkt von Blau und Gelb, von Wasser und Geist und bedeutet also was? Neuzeugung. Also nicht nur Hoffnung. Nicht? Neuzeugung ist eine Hoffnung. Nicht? Aber so wunderbar sind die Dinge. Unser Lager ist frisches Grün. Neues, unauflösliches Gottesleben. Da ruhen wir. Und letztes Wort noch. Die Balken unserer Behausung sind Zedern, unser Getäfe Zypressen. Die Zeder des Libanon stellt den König der Könige dar und die Zypressen stellen die Priesterschaft dar. Könige und Priester. Siehe, die Balken, das sind die Tragelemente unserer Behausung, sind Könige und das Getäfel Priester. Soweit für heute. Wir dürfen in unserem Thema das Lied der Lieder noch einige köstliche Zusammenhänge beachten in Bezug auf das näher angesehene erste Kapitel. Eigenartig, dass wir in 1. Mose 41, Vers 40 lesen können. 1. Mose 41, Vers 40. Vielleicht von Vers 37 an. Und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Knechte. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Werden wir einen finden wie diesen, nämlich Josef, einen Mann, in welchem der Geist Gottes ist, eigentlich der Götter? Und der Pharao sprach zu Josef: Nachdem Gott dir dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein ganzes Volk, du sollst über mein Haus sein, erstens. Und deinem Befehle soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef: Siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und tat ihn an die Hand Josefs. Und so weiter. Die Übergabe des Siegelrings bedeutet ja nicht Geringeres als Übertragung der eigenen Vollmacht. Was uns jetzt aber besonders interessiert, geht leider aus der guten Übersetzung der Elberfelder wieder nicht hervor. Nur im Hebräischen sichtbar. In Vers 40 lesen wir hier, Elberfelder: Du sollst über mein Haus sein, und deinem Befehle soll mein ganzes Volk sich fügen. Heißt im Hebräischen: Und mein ganzes Volk, Ägypten, soll an deinem Munde hängen, soll deinen Mund küssen, heißt es. Mein ganzes Volk soll an deinem Munde hängen. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Das ist der Auftakt ja zum Hohen Lied. Dann denken wir das wunderbare Wort im Psalm 119, Vers 10. Psalm 119, Vers 10. Es muss ein anderer Vers sein. Der Text heißt: Deine Worte sind meinem Munde süßer als Honig. Deine Worte, die Worte deines Mundes, sind meinem Munde süßer als Honig. Wir haben gelernt, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Die Ebene des Geistes, die wunderbarste Bedeutung, denn diese Worte alle sind Geist und Leben im Lied der Lieder, die Lippen küsst, wer richtig Antwort gibt. Eine richtige Antwort nur kann brennende Herzensfragen befriedigen. Und sie sagt, ich will von niemand anderem mehr Antwort haben als von dir, von ihm. Sie wendet sich an den Vater. Er, der Sohn, küsste mich mit den Küssen seines Mundes. Nur die Antworten, die aus seinem Munde kommen, können völlig Stille machen, völlig befriedigen. Und eben dieses Wort, da habe ich irgendwie, bitte Herz, ne? Vers. Danke. Ah, das ist ähnlich, ja. Wie süß, 103, Psalm 119, Dankeschön. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Munde. 103, notiere ich gerade. 103. Dankeschön. Dann begreift man umso mehr, dass man nur aus seinem Munde die köstlichen Antworten und das göttliche Küssen, geküsst werden, erleben kann. In Matthäus 4, Vers 4, das bekannte Wort, kennen wir alle, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und zwar richtig belebt und befriedigt und gestillt durch jedes Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Dann haben wir einen gewaltigen Einblick in die unheimliche Erniedrigung, in die sich Jesus Christus vom Vater hat führen lassen, als er Menschengestalt annahm. Da lesen wir in Klagelieder 3, Vers 29, er lege seinen Mund in den Staub. Und da haben wir im Propheten Jesaja, das ist ein kurzer Hinweis, mit dem man kaum etwas machen kann, in Jesaja 29 müsste es sein. Ja, Jesaja 29, die ersten Verse. Er, das ist wieder Christus gemeint, er lege seinen Mund in den Staub. Ja, kann ich dann noch gut atmen? Kann ich dann noch Vorträge halten? Kann ich dann noch sprechen, wenn mein Mund im Staub liegt? Da lesen wir in Jesaja 29. Wehe Ariel, Ariel. Ari heißt Löwe und El heißt Gott, Gotteslöwe. Stadt, wo David lagerte. Gemeint ist vorerst Jerusalem, aber der Gotteslöwe ist der Löwe aus dem Stamme Juda, Jesus Christus. Um den geht es hier, der ja mit der Stadt Jerusalem eben beinahe identisch ist. Er ist ihr Mann und Jerusalem ist das Weib. Ich bin dein Mann, lesen wir an einer Stelle direkt. Also. Füget Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen. Wir kennen ja die Jahresfeste, die Gott seine Feste dem Volk Israel anvertraut hat. Aber er wusste, die sind erstens, wenn sie schon die angeordneten Feste feiern, dann ist ihr Herz nicht dabei und am wenigsten sind die Gedanken ihres Herzens ihrem Gott zugewandt. Deshalb lass die Feste kreisen, und ich werde Ariel bedrängen. Aha. Also wer hält wieder den Rücken hin? Ja. Ihr Mann, Christus. Und ich werde den Gotteslöwen bedrängen, und es wird Seufzen und Stöhnen geben. Und sie wird mir sein wie ein Ariel. Das heißt, was Christus erleidet, erleidet natürlich Jerusalem mit. Und ich werde dich jetzt, Ariel, wieder im Kreise umlagern und dich mit Heeresaufstellung einschließen. Was heißt das? Gethsemane, Golgatha. Da durfte Satan alle seine Engelmächte und Heere in Schlachtordnung aufstellen, um diesen einen umzubringen. Und Belagerungswerke wieder dich aufrichten. Und jetzt, Vers 4. Und erniedrigt wirst du aus der Erde reden, so etwas. Und deine Sprache wird dumpf aus dem Staube ertönen. Was haben wir gelesen? Er lege seinen Mund, der so holde Worte aussprechen kann, dem Worte des Lebens hervorkommen, süßer als Honig. Er lege, und deine Sprache wird dumpf aus dem Staube ertönen, und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen, und deine Sprache wird aus dem Staube flüstern. Ah, das geht dann gerade noch. Ja, was heißt das? Die Menschengestalt Jesu, aus was für Material war auch die? Ein Häuflein Staub vom Erdboden. Also alles, was aus dem Munde Jesu kam, in den Tagen seiner Erniedrigung, war für ihn was? Da hat er seinen Mund, seine wunderbare Gottessprache, in den Staub betten lassen. Alles, was Jesus ausgesprochen hat, was aus seinem Munde hervorging, war für ihn verglichen mit der Gepflogenheit und Gewohnheit, wie er sich in der Herrlichkeit mit dem Vater unterhalten hat oder am Throne den heiligen Engeln gegenüber. Das war für ihn noch schlimmer, als wenn einer sagt, so du Mul, du frommer Bursche, komm, sagen wir mal, und drückt mein Gesicht in einen Haufen Staub und sagt, so, jetzt verkündige das Evangelium. Nicht? So. Das war für den Herrn Jesus noch schlimmer. Er, der von keiner Sünde wusste, ließ sich zur Sünde der ganzen Welt machen. Nach außen in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, also ein Häuflein Erde, aus dem Staub der Erde gebildet. Und nun sagt ein Verkündiger des Evangeliums, ein Vergleich, ein Naturwissenschaftler, der sagt, stellen wir uns vor, ja, Gott gebe einem von uns den Auftrag, das Evangelium Jesu Christi der Schneckenwelt zu verkündigen. Die Welt das Evangelium bringen soll, ja, übrigens ist sowas in Ordnung. Kommen auch die Schnecken, bekommen auch die das Evangelium zu hören. Ja, bitte schön. Also, da sagt Gott zum Schneckenevangelisten, ja, mein Lieber, da muss ich dich zuerst einmal zur Schnecke machen, nicht? Und da musst du noch die Schneckensprache lernen. Ne? Sonst verstehen die dich gar nicht. Können die dich gar nicht wahrnehmen. Ne? Ja, ich stelle es mal vor. Ne? Unser einer müsste sich zur Schnecke geworden, jetzt auf Schneckisch, ne? das Evangelium verkündigen. Ja, also wir merken schon, ja. Aber was in dieser vierfachen Demütigung enthalten ist, und erniedrigt wirst du aus der Erde reden. aus deinem irdischen Körper, Gleichgestalt des Fleisches der Sünde sogar. Und deine Sprache wird dumpf aus dem Staube ertönen. Und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen. Und deine Sprache wird aus dem Staube flüstern. Die wunderbaren Worte, die aus dem Munde Jesu kamen, waren verglichen mit dem, was er sich gewohnt war. Genau das. Das können wir uns gar nicht genug vorstellen, was das bedeutete für ihn. Dann haben wir das wunderbare Wort in Lukas 6, Vers 45. Aus der Überfülle des Herzens redet sein Mund. Wir schlagen das Wort auf, Lukas 6, 45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle, griechisch Überfülle des Herzens, redet sein Mund. Alles, was aus dem Munde Jesu kommt, er hat ja gesagt, was heißest du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott allein. Ne? Was wollte Jesus ihm sagen? Du hast recht geredet. Ich bin Gottes Sohn. Weißt du, wen du vor dir hast? Ne? Guter Meister? Stimmt. Alles, was nun aus dem Munde Gottes und Jesu Christi kommt, ne, redet er aus der Fülle, Überfülle seines Herzens. Ist das kostbar? Ist das wertvoll? Zu wissen. Ne? Und dann gibt es ein Wort in einem Psalm, das heißt, mein Gedanke des Herzens geht nicht weiter als mein Mund. Das ist auch eine saubere Sache. Ist das bei uns immer der Fall? Das geht so weit, mit dem Munde segnen sie und in ihrem Herzen fluchen sie. Mein Gedanke des Christus, Gottes, geht nicht weiter als mein Mund. Das heißt, alles, was der Mund Gottes als Brot des Lebens, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und alles, was aus dem Munde Gottes kommt, kommt aus seinem Herzen. Und im Herzen ist nicht mehr was, als was sein Mund ausspricht. Das heißt jetzt für uns wunderbar konsequenterweise, geistliche Schlussfolgerung, im Worte Gottes, Alten und Neuen Testamentes, bildet da zusammen das vollendete Gotteswort, die vollendete Gottesoffenbarung. In unserer Bibel, im Worte Gottes, sind alle Gedanken des Herzens Gottes schon drin. Denn sein Gedanke des Herzens geht nicht weiter als sein Mund. Also alles, was in Gott verborgen war und ist, ist wo schon schriftlich festgehalten in seinem Wort. Wunderbar. Nur sind die Dinge nicht geoffenbart. Nicht? Die sind vorerst alle, obwohl schriftlich zu lesen, nicht? Dem Verständnis verschlossen und versiegelt vorerst. Und nur der Geist, der diese Dinge geschenkt hat, hat niederschreiben lassen, inspiriert hat, kann jetzt beim Lesen dieser Dinge nicht, die Geheimnisse offenbaren. Jetzt kommen noch einige Zusammenhänge mit dem Hauptthema, des Liedes der Lieder in Bezug auf die Liebe. Wir haben gehört, wenn wir immer wieder lesen im Lied der Lieder, dass er, der Friedefürst, die zum Frieden gebrachte, die Sulamit, anredet, mit ihr ein Zwiegespräch ist, dass er sie, Elberfelder übersetzt, Freundin nennt, hebräisch Herdengenossin oder Mithirtin. Und da schlagen wir einmal auf, um mit Wonne miterleben zu können, was das heißt. Ein Hirte und eine Mithirtin nebeneinander. Schlagen wir auf, 1. Mose, was ist das? 19, glaube ich. 1. Mose, 1. Mose 29, 29. Kapitel, 1. Buch Mose. Da ist Jakob auf der Flucht vor Esau, indem er in das Land der Väter flieht. Eben hat er die Nacht hinter sich, wo er den Traum von der Himmelsleiter hatte. Und Engel Gottes auf- und niedersteigen sah, eigenartig, genau wie Jesus eines Tages erklärt, ihr werdet Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen vom Throne Gottes auf des Menschensohn. Dieses wunderbare Erlebnis hat er hinter sich und in Kapitel 28 berichtet, und jetzt kommt Kapitel 29. Und Jakob erhob seine Füße und ging nach dem Lande der Söhne des Ostens. Und er sah und siehe ein Brunnen auf dem Felde, und siehe, daselbst waren drei Herden Schafe an demselben gelagert. Drei Herden Schafe an demselben gelagert, denn aus diesem Brunnen tränkte man die Herden. Und der Stein auf der Öffnung des Brunnens war groß. Und waren alle Herden dort zusammengetrieben, also erst gegen Abend, waren alle Herden dort zusammengetrieben, so wälzte man den Stein von der Öffnung des Brunnens und tränkte die Schafe, und man brachte den Stein wieder auf die Öffnung des Brunnens an seinen Ort. Kommt Jakob. Verstand Jakob etwas vom Hirtenberuf? Ja. Jakob war wirklich der Erzhirte und stellt Christus dar als den Erzhirten. Den Vergleich haben wir schon gehört. Engel Gottes steigen auf und nieder auf den Jakob hier, ne? Und Engel Gottes steigen auf und nieder auf des Menschen Sohn und so weiter und so weiter. Jetzt, was hat dieser Chefhirte oder dieser Hirtenchef von Format, was hat der da zu sagen? Wie wir haben wir immer gelesen, und Mann wälzte den Stein von der Öffnung, und Mann, und Mann, und Mann. Was wir eben gelesen haben, das ist das Gesetz der Hirten da. Erst wenn alle Herden zusammengetrieben sind, erst dann wird gedrängt. Alle. Erst dann. Das ist ein Punkt dieses Gesetzes der Hirten. Und der Stein bleibt so lange auf der Öffnung des Brunnens, solange nicht alle zusammengetrieben sind. Und man wälzte den Stein von der Öffnung, was heißt das? Der Stein war groß, haben wir noch gelesen. Also ein einziger Mann konnte diesen Stein nicht wegwälzen. Also ja, wenn die versammelten Hirten da waren, dann war es möglich, diesen Stein wegzuwälzen. Und jetzt ist aber Jakob nicht gleicher Meinung. Vers 4. Und Jakob sprach zu ihnen, meine Brüder, woher seid ihr? Und sie sprachen, wir sind von Haran. Da sprach er zu ihnen, kennt ihr Laban, den Sohn Nachor? Sie sprachen, jawohl, wir kennen ihn. Geht es ihm wohl? Jawohl, es geht ihm wohl. Und siehe, da kommt seine Tochter Rahel. Ah. Warum lachst du jetzt? Also das geht. Sehen wir, so laufen die Präzisionsverfügungen unseres Gottes. Ganz genau. Zeitlich, in jeder Hinsicht, am rechten Ort und die Art und Weise. Siehe, da kommt seine Tochter Rachel. D, Rachel, das heißt Mutterschaf. Rachel. Mutterschaf. Kommt die Rachel mit den Schafen? Da sprach er, Jakob. Siehe, es ist noch hoch am Tage, also heiß. Es ist noch hoch am Tage, es ist nicht Zeit, das Vieh zusammenzutreiben. Also die übrigen Herden schon, ne? Die sollen noch weiden am Tage. Und sagt zu den paar Hirten, die schon da sind, tränket die Schafe und geht hin und weidet noch einmal. Was wollt ihr da die Schafherden da in der Hitze lagern lassen? Am Brunnen mit dem Stein drauf? Ne? Ja, lasst die dürsten. Was ist da los mit euch? Was habt ihr da für ein Gesetz? Und sie sprachen, wir können nicht, bis alle Herden zusammengetrieben werden. Dann wälzt man, also wir, den Stein von der Öffnung des Brunnens und wir tränken die Schafe. Noch redete er mit ihnen, da kam Rachel mit den Schafen, die ihrem Vater gehörten. Denn sie war, jetzt Achtung, denn sie war eine Hirtin. Jetzt haben wir hier eine Herdengenossin. Passt die zum Jakob? Genauso wie die Sulamit zum Salomo. Merken wir jetzt etwas. Und es geschah, als Jakob die Rachel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Laban, des Bruders seiner Mutter, da trat Jakob hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und drängte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Aha. Was hat denn der Jakob für eine Riesenkraft entwickelt auf einmal? Ne? Das war offenbar die Kraft der schon anbrechenden Glut der Liebe, nicht? Die hat ihn gekräftigt und durchpulst. Also, er ist auch nicht nur anderer Meinung, sondern er durchbricht dieses törichte Gesetz der Hirten. Und es geschah, als Jakob die Rahel sah. Da trat Jakob hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und drängte die Schafe Labans. Und Jakob küsste Rachel und erhob seine Stimme und weinte. Und Jakob tat Rachel kund, dass er ein Bruder ihres Vaters und dass er der Sohn Rebekkas sei. Und sie rief und berichtete es ihrem Vater. Und es geschah, als Laban die Kunde von Jakob und so weiter, da lief er ihm entgegen, umarmte ihn und küsste ihn und führte ihn in sein Haus und erzählte Laban alle diese Dinge. Und Laban sprach zu ihm, fürwahr, du bist mein Bein und mein Fleisch. Und er blieb bei ihm. So, jetzt wissen wir, ist gegangen ist. Jakob, wie man sagt, bat um die Hand der Rahel. Und dieser Laban sagt, jawohl, gern, einverstanden. Aber bevor du meine Tochter heiratest, dienst du mir, also im Übrigen gratis, nicht, natürlich, 7 Jahre lang. Und dann kannst du sie haben. Was würden wir dazu sagen? Wie? Ah. Also, offenbar war diese Liebe Jakobs zu Rahel so groß, dass er sich das gefallen ließ. Aber wisst ihr, worüber ich klar bin? Ne? Das war dem Jakob gar nicht so ungeheuer. Ne? Der wusste, wenn ich vorher, also jetzt im Verlobungszustand, mit der Rahel 7 Jahre gemeinsam die Schafe meines zukünftigen Schwiegervaters weiden kann, das ist gar keine große Strafe. Da sind wir so allein, nicht wahr, bei den Herden und so weiter und das. Und dann lesen wir, und die 7 Jahre gingen für ihn herum wie 7 Tage. So. Und jetzt darf ich noch etwas sagen. Und die 7 Jahre lang kamen die beiden nicht zusammen. Wo steht das geschrieben? Erst als der Schwiegervater die Rahel ihm dann zur Frau übergeben hatte, lesen wir, da ging er zu ihr ein. Ist die Schrift klar? Die ist ganz klar. Ganz klar. Aber was passiert? Ehrlich und treu hat er 7 Jahre gedient. Nicht? Die Hochzeit kommt, die Hochzeitsnacht, und was geschieht? Ja. Laban, der sagt sich, bei uns ist die Gepflogenheit, dass zuerst die älteste Tochter einem Ehemann übergeben wird und nicht die jüngere. Also schieb er nachts die Lea ins Gemach des Jakob. So. Wer hat jetzt wen betrogen? Nicht der Jakob, der Laban. Ja. In was für einer Angelegenheit? Ganz unheimlich. Die Sache wird offenbar. Jakob meldet sich. Laban erklärt, ja, das ist bei uns so Sitte, gibt's gar nichts anderes. Aber du kannst die Rahel auch gleich haben. Aber was für eine Bedingung? Wenn du mir nochmal 7 Jahre gratis dienst, um sie. Ne? Es gibt eine Schriftstelle, die heißt, im Blick auf Israel und Juda. Juda ist ein Kaufmann, er liebt zu überfordern. Das dürfte auch für den Laban stimmen, das ist auch schon so Mitte, nicht? Also, und zwar überfordern in unheimlicher Weise und auf ganz unheimlich heiklem, intimen Gebiet. Nicht? Überfordert. Denken wir dran, aber die Illustration hier, was es heißt, meine Herdengenossin, meine Mithirtin, da können wir uns vorstellen, ein wenig 7 Jahre lang, also wenn wir lesen im Lied der Lieder von Salomo, meine Freundin, leider übersetzt, und wir lesen dürfen, meine Herdengenossin, im Hohelied 1 und an den weiteren Stellen. Dann haben wir die einfache Aussage oder ergreifende Aussage in Psalm 109 in den Versen 4 und 5. Für meine Liebe feindeten sie mich an. Stimmt das auf Jesus? Und jetzt schlagen wir auf, Sprüche 10, Vers 12. Und wollen hier einmal alles genau hören und zu Herzen nehmen, was wir hier in den Sprüchen Salomos vorfinden, in Bezug auf diese Liebe Gottes. Nämlich, Sprüche 10, Vers 12. Hass errät Zwietracht. Aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Stimmt das überein? Gott hat das Weltall mit sich versöhnt, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Stimmt da alter Schatz mit neuem Schatz überein? Aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Sieht man noch etwas davon, wenn es zugedeckt ist? Nur wenn man wieder aufdeckt. Ne? Dann fahren wir weiter hier. Kapitel Sprüche 11, 13. Wird immer gewaltiger. Wer als Ausplauderer umhergeht, deckt das Geheimnis auf. Wer aber treuen Geistes ist, deckt die Sache zu. Ich betone die Sache. Die Sache. Die Liebe deckt wie viele Übertretungen zu? Gibt's Ausplauderer, die umhergehen? Finden die offene Ohren viel weiter geöffnet als fürs Wort Gottes? Wer als Verleumder, Ausplauderer eigentlich, umhergeht, deckt das Geheimnis in irgendeiner heiklen Sache auf. Was ist er also nach der Beurteilung des Geistes Gottes? Ein Ausplauderer. Genau das Gegenteil von dem, was Gott macht, tut. Ist Gott treuen Geistes? Ist der Herr Jesus treuen Geistes? Welche Frage, Bruder Mohr? Wer aber treuen Geistes ist, und das möchten wir alle sein, deckt genau die Sache, die alle Ausplauderer gern herumtragen, zu. Bleibt es dann zugedeckt? Existiert es noch? Nein. Nein. Wir haben ein Lied, er gedenkt meiner Sünden nicht mehr. Stimmt das? Noch schwach. Unser Gott gedenkt der Sünden, der Übertretungen gar nicht mehr. Ist das klar?
Bitte Kassette wenden.
Unser Gott gedenkt der Sünden, der Übertretungen gar nicht mehr. Ist das klar? Ja, leider bei uns nicht immer ohne weiteres. Ne? Leider nicht mal uns gegenüber. Ne? Selbst David klagt nicht und meine Sünde steht beständig vor mir. Ne? So. Wie haben wir dazu Stellung zu nehmen? Vater, ich danke dir, dass mein ganzer alter Mensch von der Wiege bis zum Grabe mit Christus begraben ist. Existiert nicht mehr. Gott kennt das nicht mehr. Dazu ein passendes Wort, und zwar Kapitel 18, Vers 8. Wir haben vom Ausplauderer gehört. Der ist untreuen Geistes. Und da lesen wir in Kapitel 18, Vers 8, die Worte des Ohrenbläsers. Das ist der Ausplauderer wieder. Sind wie Leckerbissen, und sie dringen hinab in das Innerste des Leibes. Ist das gefährlich also, wenn man sein Ohr dem Ohrenbläser, dem Ausplauderer leiht, nicht? Anstatt dem Worte Gottes. Das geht also nicht dann
durch ein Ohr rein und das andere wieder raus. Nicht? Das sitzt dann da drin als unheimlich giftigste Pflanze oder Sahne. Das sitzt. Ja. Und Worte Gottes, die gehen da rein und da wieder raus. Zurück zu, das war 11, 13, und jetzt kommt 15, Kapitel 15, 1 und 4, wunderbare Worte. Er ist immer noch am Mund. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Eine gelinde Antwort wendet den Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt den Zorn. Eine gelinde Antwort wendet den Grimm ab. Dann ist sogar ein Gegner geküsst mit dem Munde des Herrn durch eine gelinde Antwort. Löscht den Grimm aus. Vers 4. Lindigkeit der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Verkehrtheit in ihr der Zunge ist eine Verwundung des Geistes. Und der Geist ist die innerste Lebenszentrale und Impulsstelle eines Menschen. Ein kränkendes Wort ist eine Verwundung des Geistes. Verstehen wir, den Herrn Jesus sagt, wer zu seinem Bruder sagt, du dummer Kerl, du Tor, ist ein Brudermörder. Dann haben wir Kapitel 17, Vers 9 in den Sprüchen. Wer Liebe sucht, deckt die Übertretung zu. Sind wir wieder gleich weit. Nur wer Liebe sucht. Wer aber eine Sache immer wieder anregt, gibt es solche, entzweit Vertraute. Genau, ein Keil getrieben, sagen wir, zwischen ein Ehepaar. Entzweit Vertraute. Wer eine Sache immer wieder anregt, immer wieder darauf zurückkommt, immer wieder hervorholt, entzweit Vertraute. Und dann durch das wunderbare Wort im gleichen 17. Kapitel, Vers 17. Der Freund, welch ein Freund ist unser Jesus? Der Freund liebt zu aller Zeit. Stimmt's? Jawohl, Halleluja. Der Freund liebt zu aller Zeit und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Haben wir das auch schon erlebt von diesem Freund? Welch ein Freund ist unser Jesus? Und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Ich kenne noch einen Freund. Er hieß Adolf. Er war auch ein schönes Stück weit Weges soweit. Liebte zu aller Zeit, und dann darf ich persönlich noch bekennen, und als Freund, als Bruder für meine Drangsal wurde er geboren. Als bei mir es soweit war, dass alle die Dinge hier, die negativ dastehen, gegen mich vorgetragen worden sind, war es der Adolflicht, der so treu auf meiner Seite stand, dass er noch verleumdet wurde. Er sei ein Lügner. Und zwar von einem führenden Bruder. Der Adolf ein Lügner, nicht? Und so weiter. Stellt euch vor, nicht? Also, haben wir hier nicht wieder den Beweis, wenn Jesus sagt, neuer Wein, bitte nicht in alte, geflickte Schläuche, denn da sind Gärungsprozesse vorhanden, explosiv. Das ist Gefahr. Er meint das Neue Testament, neuer Wein. Freude im Heiligen Geist, Neues Testament. Und sagt, wer aber vorher alten Wein genossen hat, der sagt, der Alte ist noch besser. Der Alte ist noch milder. Haben wir da vielleicht beim Lesen dieser Worte etwas gemerkt? Ne? Dass da Worte Gottes sind, nicht? Ja. Die bestätigen nicht nur Aussprüche Gottes im Neuen Testament, sondern sind noch wunderbarer, noch feiner, noch gediegener, noch zutreffender, noch lieblicher. Hier. Eine andere Stelle heißt sogar, eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. So, wer hat das schon erlebt? Da war ein Bruder in Langensteinbach, ich hörte, er sei Metzgermeister. Da habe ich ihm diese Stelle gesagt, lieber Bruder, weißt du, dass eine gelinde Zunge genügt, um Knochen zu zerbrechen? Ja, er hat geguckt und gehört, aber sich mit mir gefreut dann. Ja. Dann haben wir die Freude, in diesen Zusammenhängen hineinzuschauen im Psalm 45. Psalm 45. Ich habe kurz darauf hingewiesen schon, dem Vorsänger nach Shoshanim von den Söhnen Koras, ein Maskil, ein Lied der Lieblichkeiten, dem Vorsänger. Wer ist unser Vorsänger? Wieder nicht ein Tempelsänger in Israel und auch kein Engel, sondern wir haben heute Pfingstmontag, der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat durch den Mund der Psalmsänger besonders, nachdem er schon vor Grundlegung der Welt unsere Herzen erforscht hatte, der Heilige Geist, und in Vorkenntnis war von allem, was unsere Herzen bewegt. Wir denken zurück an Römer 8. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, was der Sinn unseres Geistes ist, wie wir es meinen. Und verwendet sich für uns vor Gott, heiligem Gottesgemäß. Und jetzt, dem Vorsänger, der soll es vortragen, hat der Heilige Geist durch den Mund Davids, des Geliebten, in besonderer Weise, alle Nöte unserer Herzen erkannt haben, durch den Mund und die Hand und die Schrift Davids, nicht? Das, was wir nicht in Worten formulieren könnten, was wir nicht wagen würden, Gott vorzutragen, weil er so heilig ist und wir unheilig sind, hat der Heilige Geist an unserer Stelle alles, ja, schon vorgesungen. Alles schon vorformuliert. David, und meine Sünde ist beständig vor mir. Und alles. Zweimal durfte ich erleben, dass ich eine Stimme hörte. Und wie das zum ersten Mal geschah, habe ich gesagt, nein, auf Stimmen höre ich nicht. Aber es geschah, als es mir einmal schwer ging, wir schwer hatten. Und da lautete das Wort, das ich hörte, Psalm, was war es? So und so, Vers 33, hörte ich nicht. Und dann, nicht mit diesen Ohren, sondern ganz klar so, Psalm, das weiß ich nicht mehr. So und so, Vers 33. Und dann wurde ich doch langsam vernünftig und habe mir gesagt, ja, solange mich eine Stimme einlädt, ein Psalmwort zu lesen, kann ja nichts Furchtbares passieren. Gut, ich schlage auf, dann habe ich noch gedacht, jetzt kommt es ja drauf, dann drauf wird es offenbar, ob der betreffende Psalm überhaupt 33 Verse hat. Habe ich auch noch gedacht. So. Schlage auf, und der genannte Psalm hat genau nur 33 Verse. Und das letzte Wort, Vers 33, war genau das. Ich lese es, und er sandte sein Wort und ich war geheilt. Von der drückenden Last, die auf mir lag. So, er sandte sein Wort und heilte sie. Wieder war es einmal ähnlich, kommt das zweite Mal. Jetzt höre ich wieder ein Wort. Psalm 20, Vers 2. Das habe ich aber nicht lange darum genörgelt, nicht, sondern gleich aufgeschlagen. Ja, halt, da muss ich Folgendes zuerst noch sagen. In meiner Not machte ich es wie David. Ja, jetzt kommt der Vorsänger, tritt jetzt in Sicht. Dann gehe ich, schreibt David, in meiner Not, wenn die Feinde mich bedrängen, ich direkt eingekesselt bin, dann gehe ich hinein in dein Heiligtum und singe in deinem Wort, in deinem Heiligtum und forsche in deinem Heiligtum. So. Jetzt wurde ich erinnert an das Wort und ging in meinen Gedankengängen im Glauben jetzt in den Vorhof, sang darüber nach, ging hinein ins Heiligtum, sang darüber nach, goldener Leuchter, Schaubrottisch, Räucheraltar, und da war ich im Heiligtum. Und jetzt höre ich das Wort, Psalm 20, Vers 2. Besinne mich diesmal nicht länger, schlage auf, Psalm 20, Vers 2. Er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum. Kann Gott reden? Treffend. Bestätigen und versiegeln. Du hast richtige Glaubensstellung bezogen, heißt das. Er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum und von Zion aus unterstütze er dich. War ich auch geheilt? Gleichen Augenblick. Ich lese natürlich dann noch den ersten Vers. Jehova erhöre dich am Tage der Drangsal und der Name des Gottes Jakobs setze dich in Sicherheit. Ist man dann geheilt? Und dann eben noch die Quittung in Vers 2. Er gedenke aller deiner Speisopfer und dein Brandopfer wohl er annehmen. Das sind ja unsere geistlichen Opferdinge. Er gebe dir nach deinem Herzen und alle deine Ratschläge erfülle er. Ja, so, was gibt es da nicht? Anstatt jetzt in Trübsal und, wie sagt man dem noch, zu versinken, ne? Depression, oder wie das alles heißen mag. Genau. Er führt mich aus der Bedrängnis in die Weite, in eine Weite hinaus.
Und alle, er gebe dir nach deinem Herzen und alle deine Ratschläge erfülle er.
Jetzt stellt dir vor, habe ich noch im Französischen nachgelesen, da heißt es, qu'il accomplisse tous tes desseins. Das ist für den Architekten eine Verheißung. Er erfülle alle deine Zeichnungen, alle deine Pläne.
Nach Shoshanim, in Lilienweise, Lilienweise, Herrlichkeit von den Söhnen Koras. Ein Maskil, ein Lied der Lieblichkeiten. So.
Hier ist der Geist Christi, der spricht. Und der wohnt ja auch in uns. Es wallt mein Herz von gutem Worte. Ich sage meine Gedichte dem Könige. Ah, da ist mein Freund, unser Freund Adolf Heller wieder. Gemeint, habe ich schon gesagt, so in Konferenzen mit ihm, kommt er am Morgen, guten Tag, Arthur, hast gut geschlafen? Jawohl, du Arthur, ich bin halt Nacht wieder meiner alten Krankheit erlegen. Zwei oder drei Gedichte sind wieder geboren worden. Ja, und was für Gedichte, gell? Mustergültig, in jeder Hinsicht, wunderbar. Also, meine Gedichte dem Könige. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Aha. Auf was für Tafeln schreibt denn die Zunge das Wort? Paulus schreibt, ihr seid mein Brief, gelesen von jedermann. Ja. Denn Paulus, das Wort Gottes, wird geschrieben auf die Tafeln des Herzens. Ne? Geschrieben auf die Tafeln des Herzens. Ihr seid mein Brief. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Jetzt wird der Sohn angesprochen. Du bist schöner als die Menschensöhne. Dabei war er als Mensch wie anzusehen. Er hatte weder Gestalt noch Schöne, sondern wir haben unser Angesicht vor ihm verborgen. Also auch wir hätten es nicht leicht gehabt, nicht? Dem Herrn Jesus gegenüber persönlich, ja, Gemeinschaft zu haben. Da war seine Menschengestalt genau sein Fleischesleib, heißt im Hebräerbrief, das ist der Vorhang im Tempel, ne, der dann zerrissen wurde, als sein Fleischesleib starb. Ne. Sein Menschenleib im Fleische war genau der Vorhang, der die verborgene Göttlichkeit nicht nur unsichtbar machte, sondern als unmöglich vorhanden vortäuschte. Also die damaligen, die ihn erleben konnten, die hatten es nicht leichter als wir. Verstehen wir langsam. Du bist schöner als die Menschensöhne. Dabei haben wir entdecken dürfen, ist er ja, was den Begriff Mensch betrifft, ist er des Menschen Sohn. Nicht wie hier der Menschensöhne in der Mehrzahl. Adam, Abbild Gottes, Gleichnis Gottes, der Mensch ist Abbild Gottes. Dann ist Gott der Originalmensch. Und Adam ist nur sein Abbild. Stimmt es? Angenommen, ich wäre Bildhauer und hätte von einem meiner Söhne eine Statue gemacht. Das wäre das Bild, Abbild meines Sohnes. Ist dann mein Sohn das Original von dem Sohn, der da steht? Bitte. Ist dann Jesus Christus wirklich des Originalmenschen Sohn? Das sagt uns noch, deutlicher, dass er Gottes Sohn ist, nicht? Als die Kritiker ihm gegenüber sagen, was wollt ihr Frommen auch einen Gottessohn aus ihm machen? Er hat ja mit Vorliebe sich selber immer als Menschensohn bezeichnet, nicht? Ja, merken wir. Den einen ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Und uns ist genau der Stein des Anstoßes für andere sehr kostbar und auserwählt, schreibt Petrus. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Gürte dein Schwert um deine Hüfte. Was ist dieses Schwert? Genau gesehen, das Schwert des Geistes, lesen wir, sei Gottes Wort. Das ist nicht falsch, aber trifft die Sache noch nicht genau. Da steht nicht, das Schwert des Geistes sei Logos, Wort Gottes, sondern Rhema, das heißt Ausspruch. Das Schwert des Geistes stellt dar die Aussprüche Gottes nicht. Und jetzt gibt es noch ein Psalmwort, habe ich das vielleicht hier auch? Irgendwo. Da sagt das, der Ausspruch Gottes sagt, der Mund und die Zunge bilden den Bogen, und die Worte sind die Pfeile. Verstehen wir denn gleich? Und die sitzen im Herzen der Feinde. Die Pfeile. Gewaltig. Also was hat unser Mundwerk für eine Kraft? Ein gespannter Bogen, ne? Und was da herauskommt, sind Pfeile. Entschuldigt, wenn das Pfeile der Liebe sind, ist dann in Ordnung. Wenn die dann auch im anderen Herzen sitzen, nicht? Ist dann in Ordnung. Ja. Das sind die Aussprüche Gottes. Einerseits den Feinden ins Herz, ne? Und seine Geliebten auch ins Herz. Einmal so, einmal so. Huldseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Dann gürte dein Schwert. Du Held, deine Pracht und deine Majestät. Und in deiner Majestät ziehe glücklich hin um der Wahrheit willen. Und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Und Furchtbares wird dich lehren, deine Rechte. Darf man gar nicht sagen, was das bedeutet. Furchtbares wird dich lehren, deine Rechte. Aus seiner Rechten, Gottes, ging Gesetzesfeuer für sie hervor. Das Gesetz angeordnet von heiligen Engeln. Und die sind am Thron Gottes zur Rechten Gottes platziert. Und die Feindseite, die Negativen, die sind links postiert. Alles Heer der Himmel versammelt vor dem Throne Gottes, der Prophet, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Der Vorsitzende, der Herr gibt bekannt, um was für ein Traktandum es bei dieser Versammlung handelt. Es handelte sich darum, Gott hat beschlossen, der gottlose König Ahab muss als Heerführer fallen in Ramoth Gilead. Meine Herren, das habe ich beschlossen. Wie soll das zustande kommen? Und dann lesen wir, wie in einer irdischen Ratsversammlung links und rechts, ne? Der eine sprach so, der andere sprach so. Aber kein Antrag fand den Beifall des Vorsitzenden des Herrn. Da trat der Geist hervor, steht im Hebräischen. Und da denken wir, ja, jetzt kommt der Geist Gottes. Nein. Da trat der Geist hervor und sprach, ich will Ahab bereden. Was hast du im Sinn? Womit? Wodurch? Auf welche Weise? Ich werde ausgehen und im Munde aller seiner Propheten ein als Lügengeist. Kommt er aus der rechten oder aus der linken? Ja. Als Lügengeist und werde ihn bereden, dass er hinaufzieht nach Ramoth-Gilead. Was sagt Gott? Du wirst es tun. Hat Gott auch schon anderen Lügengeistern Anträge zur Durchführung genehmigt? Hat er sogar Satan satanische Anträge genehmigt zur Ausführung gegenüber seinem Freund Hiob? Und so weiter und so weiter. Aha. Und das haben wir jetzt hier gelesen. Und Furchtbares wird dich lehren, deine Rechte. Spielte das Gesetz vom Sinai für den Herrn Jesus in seiner Niedrigkeit eine Rolle? Eine furchtbare Rolle. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Hohe Priester, euer Ausspruch. Was steht da alles da im Alten Testament? Aber wir kommen jetzt da zu unserem Lied der Lieder. Lesen Vers 6. Denn dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über alle deine Genossen hinaus. Ah. Freut euch ein wenig, gelegentlich, wenn es euch drum ist. Ja. Dieser gleiche Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir brauchen ihm nur Raum zu geben. Und wie geschrieben steht bei David, ich will mich freuen, kann ich auch einen frommen Kopf aufsetzen und sagen, wenn ich mich jetzt Frauen freuen würde, dann würde ich ja heucheln. Ne? Haben wir auch schon gedacht. Oder, ja, wenn ich jetzt loben und preisen würde in meiner Not, in meiner Angst, ne, dann würde ich ja heucheln. Nein, als Gotteskind würde ich nur Gehorsam leisten. Dann würde ich ein Dankopfer bringen. Fällt ein Opfer leicht? Wenn es leicht fällt, ist kein Opfer. Ja. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und ihm werde ich zeigen mein Heil. Mein Heil. Also ich kann auch nicht wollen mich freuen. Das ablehnen. Kann ich das? Können wir den Heiligen Geist betrüben? Können wir ihn dämpfen? Stürzt er dann auf uns los und sagt, ja, aber gell, also bitte, mach das ja nicht und so weiter und so weiter. Nein. Wenn er nicht im geringsten nicht erwünscht ist, von Fall zu Fall, dann muss man ihm das gar nicht sagen. Dann ist er der, der sofort niemand ist. Um uns unseren Willen zu lassen. Und zwar so lange, bis wir dann am eigenen Willen zerbrechen. Und wenn wir dann an unserem eigenen Willen so völlig zerbrochen sind, dass ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz da ist, was ist dann? Ich wohne droben im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen Geistes und zerbrochenen Herzens ist. Aha. Von einer Endstation oder Extremität zur anderen. Deshalb hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Genossen. Und da hat unter allen Aposteln Paulus wieder den Vorrang. In der Treue, ich will mich freuen, und jetzt freue ich mich sogar in meinen Leiden. Ich durfte erkennen, weil mein alter Mensch mit Christus gekreuzigt wurde, gestorben ist am Kreuz und mit Christus begraben wurde. Was ich am Fleische leide, ergänze ich an dem, was noch mangelt an den Trübsalen des Christus in Bezug auf seinen Leib. Unser alter Mensch, wisst ihr nicht, dass unser alter Mensch schon ein Glied ist am Leibe des Christus. Wenn mein kleiner Finger gebrochen ist, dann schmerzt es hier. Ne? Aber geht das mich da oben auch etwas an? Wer allein leidet bewusst, nicht der Finger, wo es weh tut, sondern der da, nicht? Das Haupt. Also wenn ich jetzt der kleine Finger wäre oder die kleine Zehe am Leib des Christus, nicht? Und Gott würde mich völlig zerbrechen, zerquetschen sogar, nicht? Was wäre das? Was wäre dann das bei mir? Dann wäre das eine Ergänzung, was noch mangelt an den Leibes des Christus. Werden wir geachtet als Schlachtschafe? Jawohl. Ist Christus das Schlachtschaf? Jawohl. Wir als Glieder seines Leibes jetzt schon bilden mit ihm den Gekreuzigten, der die Sünden aller anderen und die Krankheiten aller trug. Was Jesus Christus persönlich nicht erleiden konnte. Er hat keinen Gehirntumor gehabt, er hat keine Lungenschwindsucht gehabt und hat keinen Krebs gehabt, wo er am lebendigen Leib verfolgt ist und das etwas. Aber alle Glieder seines Leibes während der 2000 Jahren haben alle Krankheiten an ihrem Leibe ertragen müssen oder dürfen, die übrige Menschheit ohne Gott erleiden muss. Ja. Damit der verherrlichte Christusleib die Nöte aller Geschöpfe am eigenen Leib erlebt hat und verstehen kann und trösten kann und heilen kann und gerechtfertigt dastehen wird. Myrrhen und Aloe, Kassia sind alle deine Kleider. Myrrhen und Aloe. Aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel. Also, es geht auf die Hochzeit zu. Myrrhen und Aloe werden wir im Hohen Lied wiederfinden und werden es im Neuen Testament wiederfinden. Myrrhe und Aloe. Aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel. Ich durfte schon voraus darauf hinweisen, Elfenbein ist Material von den Stoßzähnen des Elefanten, dieses gewaltigen Tieres. Also, die Stoßkräfte der Starken sind das. Die werden sind ihm genommen, aber der Heilige Geist hat eine wunderbare Verwendung. Wir kennen doch das Lied aus Palästen von Elfenbein. In die Welt voll Schmerz, in eine Welt voll Schmerz kam der Heiland. Aus Palästen von Elfenbein. Das heißt, die Starken, die gewaltigen Kriegshelden dieser Welt, die ihren Stoß erzählen, nicht? Die werden auch zunichte gemacht, aber dann erhöht zu Herrlichkeit, Wohnungen des Herrn. Königstöchter sind unter deinen Herrlichen, die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Höre, Tochter, und sieh und neige dein Ohr. Und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses. Und der König wird deine Schönheit begehren, und er ist dein Herr. So huldige ihm. Und die Tochter Tyrus, ein Feinde Israels, heute wieder ganz modernerweise. Und die Tochter Tyrus, die Reichen des Volkes, werden deine Gunst suchen mit Geschenken. Kommt nächstens auch noch. gegenüber Israel. Ganz herrlich ist des Königs Tochter drinnen, in den Gemächern ihres Geliebten. Von Goldwirkerei ihr Gewand. In bunt gewirkten Kleidern wird sie zum König geführt werden. Jungfrauen hinter ihr her. Bitte. Jungfrauen hinter ihr her. Von den 10 Jungfrauen, wo nur 5 klug waren. Das waren Geladene der Braut. Da haben wir sie. Sind diese Jungfrauen die Braut hier? Nein. Das sind die Freundinnen der Braut. Ne? So sind auch diese 10 Jungfrauen natürlich aus den Nationen Auserwählte, ja, die von der Braut, von der Tochter Zion, wenn die Hochzeit stattfindet, in die herrliche Hochzeitsfeier eingeladen sein werden. Und ganz herrlich ist des Königs Tochter drinnen, Goldwirkerei ihr Gewand, bunt gewirkte Kleider und so weiter. Stimmt das hier auch, was Paulus heute den verheirateten Frauen oder von ihnen bezeugt hat? Die Weiber sollen sich mit Sittsamkeit schmücken, nicht als fromme Vogelscheuchen daherkommen. Das verheiratete Weib sucht, wie sie ihrem Mann gefalle. Das ist die göttliche Ordnung, die hat dafür zu sorgen, dass sie ihrem Mann gefalle. Soll die Tochter Zion auch dafür sorgen, dass sie ihrem Herrn Christus gefällt? Aha. Herrlich. Sie werden geführt werden unter Freude und Jubel. Sie werden einziehen in den Palast des Königs. An deiner Väterstadt werden deine Söhne sein. Zu Fürsten wirst du sie einsetzen im ganzen Land. Ich will deines Namens gedenken lassen, alle Geschlechter hindurch. Darum werden die Völker dich preisen, immer und ewiglich. Abschließend noch ein Blick in das Lied der Lieder selbst. Wir durften jetzt Einzelheiten vom ersten Kapitel noch hören. Kapitel 2 beginnt: Ich bin, sagt sie, ich bin eine Narzisse Sarons, eine Lilie der Täler. Luther hat, glaube ich, eine Rose im Tale. Eine Lilie der Täler. Ich möchte hier nur das eine noch andeuten. Eine Lilie ist das Symbol der Herrlichkeit. Jesus sagt, weist auf die Lilien des Feldes und sagt, wahrlich, ich sage euch, Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war nicht gekleidet wie eine von diesen. Also was bedeuten Lilien oder Blumen? Herrlichkeit. Jetzt bin ich eine Lilie der Täler. Und das hebräische Wort für Tal ist genau das gleiche Wort Tiefe. Und ein Tal ist immer tief unten, die tiefste Stelle der Landschaft. Und was sind Täler und Tiefen Gottes? Deine Gerichte, o Gott, sind eine große Tiefe, ein tiefes Tal. Und wenn ich schon wanderte durch die Tiefen des Todes, durch das Tal des Todes, bitte. Bitte jetzt denken wir dran, wenn es an uns kommt. Auch wenn wir wandern werden durch das Tal des Todes, was für ein Unglück haben wir zu fürchten? So fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Halleluja. Amen. Singen, wer unseres Gottes Heil gewonnen im Glauben schmeckt. Da ist nun das Lied der Lieder wunderbar dazu angetan. Unseres Gottes Heil gewonnen kennenzulernen. Ihm strömen Gottes Seligkeiten vom oberen Heiligtum zu. Gottes Seligkeiten. Wir dürfen nun im Lied der Lieder ins zweite Kapitel hineinschauen, möchten aber zwei oder drei Dinge im ersten Kapitel nicht versäumen nachzuholen, und zwar die, wie wir gelernt haben, die gewagte Frage von der Sulamit an Salomo, von der zum Frieden gebrachten Seele zu Christus, unser Friede, Fürst. Sage mir an, du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo lässest du lagern am Mittag? Damit wir die entsprechenden Zeugnisse im Worte Gottes noch hören und festhalten können.
Fortgang auf Kassette 5.